Stellen Sie sich vor, Sie wandeln durch die neonbeleuchteten Straßen von Tokio in der Stille der Nacht. Die Stadt schläft nie, aber in den dunklen Gassen zwischen den glitzernden Wolkenkratzern und traditionellen Tempeln existiert eine Welt, die älter ist als das moderne Japan selbst. Eine Welt der Schatten, der Ehre und der Geheimnisse. Die Welt der Yakuza. Für über 4 Jahrhunderte haben diese mysteriösen Organisationen das Land der aufgehenden Sonne geprägt. Weit mehr als nur kriminelle Vereinigungen sind sie ein faszinierendes Spiegelbild der japanischen Seele. Eine Mischung aus alter Samurai-Ehre und modernem Geschäftssinn, aus Tradition und Anpassung. Die Yakuza, ein Wort, das sowohl Furcht als auch Respekt einflößt. Doch was verbirgt sich wirklich hinter diesen 3 Silben? Die Wahrheit ist weitaus komplexer, als jeder Hollywood-Film je darzustellen vermochte. Es ist die Geschichte von Menschen am Rande der Gesellschaft, die ihre eigenen Regeln schufen und einen Kodex der Ehre entwickelten, der strenger war als jedes Gesetz. Während Europa seine Ritter und Burgen hatte, entwickelte sich in Japan eine andere Art von Bruderschaft. Männer, die von der Gesellschaft verstoßen wurden, fanden zusammen und bildeten eine Parallelwelt mit eigenen Gesetzen und einer eigenen Definition von Loyalität. Sie wurden zu Beschützern der Schwachen und gleichzeitig zu Herren der Schatten. Diese Organisation überlebte Shogun und Kaiser, Weltkriege und Wirtschaftskrisen, Modernisierung und Globalisierung. Von den staubigen Straßen des feudalen Edo bis zu den gläsernen Türmen des heutigen Tokio haben sie sich immer wieder neu erfunden, ohne dabei ihre Seele zu verlieren. Heute werden wir Zeuge einer einzigartigen Entwicklung über mehr als 4 Jahrhunderte. Wir werden verstehen, wie aus einfachen Straßenhändlern und Glücksspielern eine der mächtigsten Organisationen der Geschichte wurde. Eine Organisation, die gleichzeitig gefürchtet und respektiert wird, die im Verborgenen agiert und doch öffentlich präsent ist. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich in eine Welt entführen, wo Ehre wichtiger ist als das Leben selbst. Dies ist die Geschichte der Yakuza, eine Geschichte von Macht und Tradition, von den letzten Samurai der modernen Welt. Doch um diese Geschichte zu verstehen, müssen wir zurückreisen in eine Zeit, als Japan noch ein verschlossenes Reich war, umgeben von Meer und Geheimnissen. Die Geburt aus dem Chaos, Edo-Zeit, 1604 bis 1700. Stellen Sie sich ein Land vor, das sich vom Rest der Welt abgeschottet hat. Eine Insel des Schweigens, inmitten der tosenden Wellen des Pazifiks. Im Jahr 1603 ergriff Tokugawa Ieyasu die Macht und verwandelte Japan in eine Festung aus Tradition und Kontrolle. Die Edo-Zeit begann, eine Epoche der Isolation, die über 2 Jahrhunderte andauern würde. Während Europa seine Handelsrouten über die Weltmeere spannte, schloss Japan seine Türen. Nur ein winziger Hafen in Nagasaki blieb für ausländische Händler geöffnet, ein Nadelöhr zwischen 2 Welten. Das Tokugawa-Shogunat hatte eine Vision, ein perfekt geordnetes Reich, in dem jeder Mensch seinen Platz kannte und niemals verließ. Die Gesellschaft wurde in starre Kasten eingeteilt, wie die Stufen einer Pyramide aus Stein gemeißelt. An der Spitze thronten die Samurai, die Kriegeraristokraten mit ihren 2 Schwertern und ihrem unerschütterlichen Ehrenkodex. Darunter folgten die Bauern, die das Land bearbeiteten und das Reich nährten. Dann kamen die Handwerker mit ihren geschickten Händen und schließlich die Kaufleute, die trotz ihres Reichtums als die niedrigste Kaste galten. Doch in jeder perfekt geordneten Welt gibt es Risse, durch die das Chaos hindurchsickert. Am Rande dieser streng regulierten Gesellschaft sammelten sich jene, die keinen Platz in der großen Ordnung hatten. Hier, in den Schatten der glänzenden Paläste und gepflegten Gärten, entstanden die ersten Wurzeln dessen, was später die Yakuza werden sollte. Da waren die Bakuto, die Glücksspieler, die in dunklen Hinterzimmern ihre Würfel warfen und Karten mischten. Ihre Welt war eine Welt der schnellen Gewinne und noch schnelleren Verluste, wo Fortuna launisch über das Schicksal der Menschen entschied. Sie sprachen ihre eigene Sprache, entwickelten ihre eigenen Regeln und schufen ein Netzwerk, das sich wie ein unsichtbares Spinnennetz über die Städte spannte. Dann gab es die Tekia, die Wanderhändler und Marktschreier, die von Festival zu Festival zogen. Mit ihren bunten Karren und lauten Stimmen brachten sie Leben in die staubigen Dorfplätze. Sie verkauften alles, was das Herz begehrte. Exotische Gewürze, glitzernden Schmuck, geheimnisvolle Medikamente und verbotene Süßigkeiten. Doch ihr wahres Geschäft war die Freiheit selbst, die Freiheit zu kommen und zu gehen, wie es ihnen beliebte. Diese Menschen am Rande der Gesellschaft teilten mehr als nur ihre Ausgestoßenheit. Sie entwickelten ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, eine Art Ersatzfamilie für jene, die von ihren wahren Familien verstoßen worden waren. In den engen Gassen von Edo, dem heutigen Tokio, begannen sie, sich zu organisieren. Die Straßen der Hauptstadt waren ein Labyrinth aus Holzhäusern und verwinkelten Wegen, wo das Leben pulsierte wie das Herz eines schlafenden Drachen. Hier, zwischen den Teehäusern und Badehäusern, den Tempeln und Bordellen, entstand eine Parallelwelt mit eigenen Gesetzen. Eine Welt, in der Loyalität wichtiger war als Reichtum und Ehre wichtiger als das Leben selbst. So begann in den stillen Jahren der Edo-Zeit eine Geschichte, die Japan für immer verändern sollte, geboren aus dem Chaos der Ausgestoßenen, genährt von der Sehnsucht nach Zugehörigkeit und getauft mit dem stillen Versprechen, dass auch die Schatten ihre eigene Macht besitzen können. Ehre unter Gesetzlosen. Der Weg des Ninkyo, 1700 bis 1950. In den nebligen Morgenstunden des frühen 18. Jahrhunderts, als die Edo-Zeit ihre ruhigen Rhythmen gefunden hatte, begann sich in den Schatten der japanischen Gesellschaft etwas Außergewöhnliches zu formen. Aus den lockeren Banden der Bakuto und Tekiya entstand eine Philosophie, die so kraftvoll war, dass sie das Fundament einer ganzen Subkultur bilden würde, der Weg des Ninkyo. Ninkyo? Ein Wort, das die Essenz des menschlichen Mitgefühls und der selbstlosen Tapferkeit einfängt. Nin bedeutet Menschlichkeit, Kyo steht für Ritterlichkeit. Zusammen bilden sie einen Begriff, der paradoxerweise die edelsten Tugenden in den dunkelsten Ecken der Gesellschaft verankerte. Stellen Sie sich vor, Männer, die von der etablierten Ordnung verstoßen wurden, entwickelten einen Ehrenkodex, der strenger und kompromissloser war als die Gesetze jener, die sie verdammt hatten. Die Straßen von Edo pulsierten nun mit einer neuen Art von Leben. In den verwinkelten Gassen, wo der Duft von gegrilltem Fisch und Sake durch die Luft wehte, sammelten sich Gruppen von Männern, deren Gesichter von der harten Sonne und härteren Erfahrungen gezeichnet waren. Sie trugen einfache Kleidung, aber ihre Haltung verriet eine Würde, die kein Reichtum kaufen konnte. Diese Männer hatten begriffen, dass wahre Stärke nicht aus gesellschaftlicher Stellung erwuchs, sondern aus der Tiefe der eigenen Überzeugungen. Der Kodex des Ninkyo war wie ein unsichtbarer Tempel, errichtet aus den kostbarsten Materialien der menschlichen Seele. Seine Säulen waren Giri, die Pflicht und Dankbarkeit, die wie eiserne Ketten die Gemeinschaft zusammenhielten. Ninyo, das menschliche Mitgefühl, das selbst die härtesten Herzen erweichen konnte. Und Makoto, die absolute Aufrichtigkeit, die wie ein Schwert durch alle Lügen und Heuchelei schnitt. In dieser Zeit entstanden die ersten wahren Oyabun, die Vaterfiguren, deren Autorität nicht auf Gewalt beruhte, sondern auf Respekt und bedingungsloser Loyalität. Stellen Sie sich einen Mann vor, der in einer schäbigen Hütte am Rande der Stadt sitzt, umgeben von einer Schar junger Männer, die an seinen Lippen hängen. Seine Stimme ist ruhig, fast flüsternd, aber jedes Wort trägt das Gewicht jahrhundertealter Weisheit. Er erzählt nicht von Reichtum oder Macht, sondern von Ehre, von der Verpflichtung, die Schwachen zu beschützen und von der heiligen Bindung zwischen Brüdern. Die Kobun, die Söhne, schworen ihrem Oyabun nicht nur Gehorsam, sondern ihr Leben. Diese Beziehung war weit mehr als ein Geschäftsvertrag. Sie war eine spirituelle Verbindung, besiegelt durch das Ritual des Sakazuki. Bild sie sich vor, wie zwei Männer in einem schwach beleuchteten Raum knien. Zwischen ihnen eine einfache Sake-Schale. Mit einer Zeremonie, die älter ist als die schriftlichen Gesetze Japans, trinken sie aus derselben Schale und werden für immer zu Familie. nicht durch Blut, sondern durch Wahl. Doch diese Ehre kam mit einem Preis, der in Fleisch und Blut bezahlt wurde. Die Tradition des Yubitsume, das Abschneiden eines Fingerglieds als Sühne für Versagen, entstand in dieser Zeit. Es war mehr als eine Strafe. Es war ein Akt der Reinigung, eine physische Manifestation der spirituellen Transformation. Der Schmerz war vergänglich, aber die Wiederherstellung der Ehre war ewig. Die Gesellschaft betrachtete diese Männer mit einer Mischung aus Furcht und heimlicher Bewunderung. Tagsüber waren sie Außenseiter, Schatten am Rande der respektablen Welt. Aber wenn die Nacht hereinbrach und die Ordnungshüter sich zurückzogen, wurden sie zu den wahren Herrschern der Straßen. Sie regelten Streitigkeiten, die die offiziellen Gerichte nicht lösen konnten. Sie schützten Händler vor Räubern und Frauen vor Belästigungen. Sie schufen Ordnung, wo das Gesetz versagte. In den Teehäusern von Yoshiwara, dem berühmten Vergnügungsviertel von Edo, flüsterten Geishas von geheimnisvollen Beschützern, die niemals ihren Namen nannten, aber immer da waren, wenn Gefahr drohte. Die Kaufleute in den geschäftigen Märkten wussten, dass bestimmte Probleme wie Nebel verschwanden, wenn sie das richtige Wort an den richtigen Mann richteten. So wuchs in der stillen Beharrlichkeit der Edo-Zeit eine Bewegung heran, die weit mehr war als eine kriminelle Organisation. Es war die Geburt einer Gegenkultur, die ihre eigenen Helden und Heiligen hatte, ihre eigenen Gesetze und Legenden. Der Weg des Ninkyo leuchtete wie ein Stern in der Dunkelheit und zeigte einen Pfad, auf dem selbst die Verdammten Erlösung finden konnten. Die Samen waren gesät, und bald würde ein mächtiger Baum daraus erwachsen, dessen Schatten bis in die heutige Zeit reichen würde. Das Ende der alten Welt. Meiji-Revolution 1850 bis 1990. Die Morgendämmerung des 8. Juli 1853 brachte mehr als nur einen neuen Tag nach Japan. Sie brachte das Ende einer Welt. 4 schwarze Schiffe erschienen am Horizont der Bucht von Edo. Ihre Dampfschornsteine speien dunkle Rauchwolken in den klaren Himmel. Kommodore Matthew Perry und seine amerikanische Flotte kamen nicht als Gäste, sondern als Boten einer neuen Zeit, die das verschlossene Reich für immer verändern würde. Stellen Sie sich die Panik vor, die durch die Straßen von Edo fegte. Jahrhundertelang hatte Japan friedlich in seiner selbstgewählten Isolation gelebt, wie ein schlafender Drache in seinem Nest aus Traditionen und Gewohnheiten. Nun donnerten fremde Kanonen vor den Küsten, und die Welt draußen forderte Einlass mit einer Macht, die alle Samurai-Schwerter der Welt nicht aufhalten konnten. Das Tokugawa-Shogunat, das über 250 Jahre lang mit eiserner Hand regiert hatte, begann zu wanken wie ein altes Gebäude im Erdbeben. Die Nachricht von den schwarzen Schiffen verbreitete sich wie Lauffeuer durch das Land und mit ihr eine Welle der Angst und Verwirrung. In den Palästen der Mächtigen herrschte Ratlosigkeit, aber in den Schatten der Städte regte sich etwas anderes: Opportunity. Die Männer des Ninkyo, die Söhne der Straße, die seit Generationen am Rande der Gesellschaft gelebt hatten, spürten den Wind des Wandels früher als andere. Sie waren Überlebenskünstler, Meister der Anpassung, und sie verstanden instinktiv, dass große Umbrüche auch große Chancen bedeuteten. Während die etablierte Ordnung ins Schwanken geriet, positionierten sie sich geschickt in den entstehenden Machtvakuum. Als 1868 die Meiji-Restauration das Shogunat stürzte und Kaiser Mutsuhito wieder an die Macht brachte, war es, als würde ein gewaltiger Damm brechen. Die neue Regierung proklamierte Fukoku Kyohei, reiches Land, starke Armee, und begann mit fieberhafter Eile, Japan zu modernisieren. Eisenbahnen durchschnitten das Land wie Silberfäden, Telegrafenleitungen verbanden entfernte Städte und westliche Technologie strömte wie eine Flut über das erwachende Reich. Doch jede Revolution hat ihre Verlierer. Die Samurai, stolze Krieger, die jahrhundertelang die Elite der Gesellschaft gebildet hatten, sahen ihre Privilegien schwinden wie Schnee in der Frühlingssonne. 1876 wurde ihnen sogar das Recht genommen, ihre Schwerter zu tragen. Ein Schlag, der ihre Seele traf wie ein Blitz. Viele dieser ehemaligen Krieger fanden sich plötzlich ohne Zweck, ohne Einkommen, ohne Identität wieder. Einige rebellierten, wie Saigo Takamori in der Satsuma-Rebellion von 1977. Aber die meisten suchten nach neuen Wegen zu überleben. Hier öffnete sich eine Tür, die das Schicksal Japans für immer verändern sollte. Die Yakuza-Gruppen, die bereits ihre eigenen Netzwerke und Codes hatten, begannen, ehemalige Samurai in ihre Reihen aufzunehmen. Stellen Sie sich vor, Männer, die ihr Leben dem Bushido-Kodex gewidmet hatten, trafen auf Straßenkämpfer, die nach dem Ninkyo-Prinzip lebten. Aus dieser Verschmelzung entstand eine neue, explosive Mischung aus Kriegerehre und Unterweltpragmatismus. Die Urbanisierung beschleunigte sich wie ein Wasserfall. Millionen von Menschen strömten in die wachsenden Städte, angelockt von der Aussicht auf Arbeit in den neuen Fabriken und Mühlen. Tokio, das ehemalige Edo, schwoll an wie ein Organismus, der plötzlich neues Leben einatmet. Mit den Menschen kamen ihre Probleme. Arbeitslosigkeit, Armut, Kriminalität und der Verlust traditioneller Unterstützungsstrukturen. In diesem Chaos fanden die Yakuza ihre neue Rolle. Sie wurden zu Vermittlern zwischen der alten und neuen Welt, zu Ordnungshütern in den gesetzlosen Vierteln, zu Beschützern für jene, die zwischen den Welten gefangen waren. In den rauchigen Spelunken und überfüllten Arbeitervierteln entstanden neue Territorien, neue Hierarchien und neue Möglichkeiten. Die Regierung, die mit der gewaltigen Aufgabe der Modernisierung beschäftigt war, sah oft weg, wenn diese Männer der Schatten Ordnung in das Chaos brachten. Manchmal arbeiteten sie sogar zusammen. Die Yakuza halfen bei der Unterdrückung von Aufständen, kontrollierten Arbeiter und hielten die Straßen sicher für den Handel. Es war der Beginn einer komplexen Beziehung zwischen Staat und Unterwelt, die bis heute anhält. In den 1880er Jahren entstanden die ersten echten Yakuza-Organisationen in der Form, wie wir sie heute kennen. Die Sumiyoshi Ika in Tokio und frühe Vorläufer der Yamaguchi-Gumi in Kansai begannen Strukturen zu entwickeln, die über einfache Straßengangs hinausgingen. Sie etablierten Geschäfte, die zwischen legal und illegal schwankten. Glücksspiel, Geldverleih, Schutzgeld und die Kontrolle über Märkte und Häfen. Besonders in den Hafenstädten wie Kobe und Yokohama, wo Ost und West aufeinandertrafen, blühten diese Organisationen auf. Die Docks waren ein Labyrinth aus Lagerhäusern und Spelunken, wo Händler aus aller Welt ihre Waren löschten und ihre Geschäfte abwickelten. Hier entstanden die ersten internationalen Verbindungen der Yakuza, Kontakte, die später von unschätzbarem Wert werden sollten. Die Meiji-Zeit war wie ein Sturm, der über Japan hinwegfegte und alles veränderte, was er berührte. Für die Yakuza war es die Zeit der großen Transformation von zersplitterten Straßengangs zu organisierten Unternehmen, von lokalen Schlägern zu Akteuren auf nationaler Bühne. Sie lernten, mit der Macht umzugehen, sich anzupassen und zu überleben in einer Welt, die sich schneller veränderte als je zuvor. Als das 19. Jahrhundert zu Ende ging, hatten die Yakuza ihren Platz in der neuen Ordnung gefunden. Nicht als Relikte der Vergangenheit, sondern als Gestalter der Zukunft. Neue Zeiten, alte Wege, Aufstieg der Clans 1890 bis 1920. Die Jahrhundertwende brachte Japan nicht nur einen neuen Kalender, sondern eine völlig neue Identität. Das Land, das einst wie ein schlafender Riese am Rande der Welt gelegen hatte, erwachte mit der Kraft eines Vulkans und schickte sich an, eine Weltmacht zu werden. In den glitzernden Gaslichtern der modernisierten Städte spiegelten sich die Träume einer Nation wider, die entschlossen war, ihren Platz unter den Großen der Welt zu erobern. Tokio, das ehemalige Edo, hatte sich in ein pulsierendes Zentrum des Fortschritts verwandelt. Elektrische Straßenbahnen ratterten durch Straßen, die noch vor wenigen Jahrzehnten nur von Palanquins und Ochsenkarren befahren worden waren. Westliche Kleidung mischte sich mit traditionellen Kimonos und in den neuen Kaffeehäusern diskutierten Intellektuelle über Philosophie und Politik, während in den traditionellen Teehäusern noch immer die alten Rituale zelebriert wurden. In diesem Wirbel des Wandels fanden die Yakuza ihre goldene Stunde. Wie geschickte Navigatoren, die die Strömungen des Ozeans lesen, erkannten sie die Möglichkeiten, die sich in der neuen Welt eröffneten. Die alten Bakuto und Tekiya entwickelten sich zu sophistizierten Geschäftsleuten, die ihre Finger in jeden Winkel der expandierenden Wirtschaft streckten. Harukichi Yamaguchi, ein Mann, dessen Name in die Geschichte eingehen sollte, begann 1915 in den geschäftigen Docks von Kobe seine bescheidene Organisation aufzubauen. Die Yamaguchi Gumi startete als eine Gruppe von Hafenarbeitern und Tagelöhnern, die sich zusammenschlossen, um bessere Arbeitsbedingungen und Schutz vor Ausbeutung zu gewährleisten. Stellen Sie sich vor, Männer mit schwieligen Händen und wettergegerbten Gesichtern, die nach einem langen Tag des Entladens von Schiffen in einem dämmerigen Lagerhaus zusammenkommen, um über ihr Schicksal zu beraten. Yamaguchi verstand etwas, was viele übersahen, dass die wahre Macht nicht in Gewalt lag, sondern in Organisation und Loyalität. Er schuf ein System, das sowohl die alten Traditionen des Ninkyo ehrte, als auch den Erfordernissen der modernen Zeit gerecht wurde. Seine Männer lernten nicht nur mit den Fäusten zu kämpfen, sondern auch Bücher zu führen, Verträge zu verstehen und in der komplexen Welt des modernen Geschäfts zu navigieren. Gleichzeitig entstanden in Tokio andere mächtige Gruppen. Die Sumiyoshi Ika etablierte sich in den pulsierenden Unterhaltungsvierteln der Hauptstadt, wo sie die Kontrolle über die florierenden Vergnügungsindustrie übernahm. In den schimmernden Geisha-Häusern von Yoshiwara und den rauchigen Sake-Bars von Asakusa schufen sie ein Netzwerk aus Schutz und Service, das beide Seiten des Gesetzes bediente. Die Zeit des Russo-Japanischen Krieges von 1904 bis 1905 brachte den Yakuza-Gruppen unerwartete Legitimität. Als Japan den mächtigen russischen Bären besiegte und sich als Regionalmacht etablierte, brauchte die Regierung alle verfügbaren Ressourcen zur Unterstützung der Kriegsanstrengungen. Die Yakuza mit ihren gut organisierten Netzwerken und ihrer Fähigkeit, Arbeitskräfte zu mobilisieren, wurden zu stillen Partnern des Staates. Stellen Sie sich vor, wie diese Männer, der Schatten, plötzlich in die Rolle patriotischer Unterstützer schlüpften. Sie organisierten Arbeiter für Munitionsfabriken, sorgten für die Sicherheit strategisch wichtiger Häfen und hielten die Moral an der Heimatfront aufrecht. Für ihre Dienste erhielten sie nicht nur Geld, sondern etwas viel Wertvolleres, eine Form der gesellschaftlichen Anerkennung. In den blühenden 1910er Jahren begannen die ersten großen Yakuza-Dynastien Gestalt anzunehmen. Die Organisationen entwickelten komplexe Hierarchien, die sowohl die feudalen Traditionen Japans als auch moderne Geschäftspraktiken widerspiegelten. An der Spitze stand der Oyabun, umgeben von einem Rat vertrauensvoller Berater, darunter eine Pyramide von Offizieren und Soldaten, die wie die Räder einer gut geölten Maschine zusammenarbeiteten. Die Rituale und Zeremonien dieser Zeit nahmen eine fast religiöse Bedeutung an. Die Sakasuki-Zeremonie, bei der neue Mitglieder durch das Teilen von Sake in die Familie aufgenommen wurden, wurde zu einem heiligen Akt der Transformation. Junge Männer, die oft aus zerbrochenen Familien stammten oder am Rande der Gesellschaft lebten, fanden in diesen Organisationen nicht nur Arbeit und Schutz, sondern eine neue Identität und einen Sinn im Leben. Die Geschäfte der Yakuza diversifizierten sich wie ein Fächer, der sich langsam öffnet. Neben den traditionellen Aktivitäten wie Glücksspiel und Schutzgeld entstanden legitime Unternehmen. Baufirmen, die bei der raschen Urbanisierung halfen, Arbeitsagenturen, die Arbeitskräfte vermittelten und Sicherheitsdienste, die Geschäfte und Veranstaltungen beschützten. In den schimmernden Nächten der Taisho-Demokratie, als Japan seine erste Blütezeit der liberalen Politik erlebte, bewegten sich die Yakuza geschickt zwischen den Welten. Sie waren gleichzeitig Rebellen und Konservative, Außenseiter und Insider, Beschützer der Tradition und Agenten des Wandels. Als das zweite Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zu Ende ging, hatten sich die Yakuza von den Straßenrändern ins Zentrum der japanischen Gesellschaft bewegt. Sie waren nicht mehr nur kriminelle Banden, sondern komplexe Organisationen mit eigenen Kulturen, Geschäftsimperien und einem einzigartigen Platz in der sich wandelnden Nation. Die Bühne war bereitet für noch größere Dramen, die in den kommenden Jahrzehnten folgen sollten. Im Schatten des Krieges, Überleben 1920 bis 1945. Die 1920er Jahre brachen über Japan herein wie ein Sturm widersprüchlicher Kräfte. Einerseits wehten die Winde der Demokratie und Modernität durch die Straßen von Tokio und Osaka, brachten Jazzmusik, westliche Mode und neue Ideen über Freiheit und Individualität. Andererseits brauten sich dunkle Wolken des Nationalismus und Militarismus zusammen, die das Land in eine Richtung drängen würden, die niemand voraussehen konnte. Für die Yakuza waren dies Jahre der Konsolidierung und des Wachstums. In den glitzernden Vergnügungsvierteln, wo Neonlichter die Nacht zum Tag machten und Geishas in seidenen Kimonos durch die Gassen wandelten, etablierten sie ihre Imperien. Stellen Sie sich vor, raucherfüllte Pachinko-Parlors, wo die hypnotischen Klänge der Stahlkugeln eine endlose Symphonie des Glücksspiels spielten, während im Hintergrund Männer in dunklen Anzügen die Warenfäden zogen. Kazuo Taoka, eine Gestalt, die später zur Legende werden sollte, begann in dieser Zeit seinen Aufstieg innerhalb der Yamaguchi-Gumi. Geboren in ärmlichsten Verhältnissen, war er ein Mann, dessen Intelligenz nur von seiner Rücksichtslosigkeit übertroffen wurde. Mit den Händen eines Arbeiters und dem Verstand eines Strategen verstand er, dass die wahre Macht nicht auf der Straße lag, sondern in den stillen Korridoren der Macht, wo Geschäfte gemacht und Schicksale entschieden wurden. Als die Weltwirtschaftskrise 1929 auch Japan erfasste, erwiesen sich die Yakuza als erstaunlich widerstandsfähig. Während Banken zusammenbrachen und Fabriken ihre Tore schlossen, blühten die alternativen Wirtschaftssysteme der Unterwelt auf. Sie boten Kredite an, wo Banken verweigerten, organisierten Arbeit, wo der Staat versagte, und schufen ein Sicherheitsnetz für jene, die durch die Risse des zusammenbrechenden Systems fielen. Doch der wahre Test kam mit dem Aufstieg des militaristischen Japan in den 30er Jahren. Als die Regierung zunehmend autoritärer wurde und der Ruf nach nationaler Einheit lauter erschallte, standen die Yakuza vor einer existenziellen Wahl: Widerstand oder Anpassung. Wie kluge Überlebenskünstler wählten sie den Weg der pragmatischen Kooperation. Der zweite sino-japanische Krieg, der 1937 begann, verwandelte Japan in eine Kriegsmaschinerie. Fabriken stellten ihre Produktion auf Waffen und Munition um, und jeder Aspekt des gesellschaftlichen Lebens wurde den Erfordernissen des Krieges untergeordnet. In dieser Atmosphäre fanden die Yakuza eine neue Rolle als stille Partner des Staates. Stellen Sie sich vor, wie diese Männer der Schatten plötzlich zu patriotischen Unterstützern wurden. Sie organisierten Streikbrecher in kriegswichtigen Fabriken, überwachten Arbeiter in den Rüstungsbetrieben und sorgten dafür, dass die Docks und Häfen reibungslos funktionierten. Ihre Netzwerke, die über Jahrzehnte aufgebaut worden waren, erwiesen sich als unbezahlbar für eine Regierung, die jeden verfügbaren Vorteil brauchte. Besonders wertvoll wurden sie in den besetzten Gebieten. Als Japans Imperium sich über China, Korea und Südostasien ausbreitete, folgten die Yakuza den Armeen wie Schatten. In Shanghai, Seoul und Manila etablierten sie Operationen, die der Kriegsmaschinerie dienten. Schwarzmärkte für knappe Güter, Schmuggelnetzwerke für strategische Materialien und Informationsdienste, die für Militär und Geheimdienst arbeiteten. Die Kriegsjahre brachten jedoch auch eine Transformation der Yakuza-Kultur mit sich. Die alten Ideale des Ninkyo, Mitgefühl und Schutz der Schwachen, gerieten in Konflikt mit den brutalen Realitäten des totalen Krieges. Viele der traditionellen Rituale und Zeremonien mussten der Notwendigkeit weichen, im Verborgenen zu operieren und schnelle Entscheidungen zu treffen. Als die amerikanischen Aino-Shitazo B-29-Bomber begannen, japanische Städte in Schutt und Asche zu legen, erwiesen sich die Yakuza erneut als Überlebenskünstler. In den rauchenden Ruinen von Tokio und Osaka organisierten sie Rettungsaktionen, verteilten Nahrungsmittel und schufen improvisierte Unterkünfte für Obdachlose. Sie wurden zu einer Art Schattenregierung. In einer Zeit, als die offizielle Verwaltung zusammenbrach. Der Schwarzmarkt, der in den letzten Kriegsjahren entstand, war ihr natürliches Element. Während die Regierung Rationierung und Preiskontrollen durchzusetzen versuchte, schufen die Yakuza parallele Systeme, die das Überleben der Zivilbevölkerung ermöglichten. Reis, Tabak, Medikamente, alles, was knapp war, fand seinen Weg durch ihre Kanäle zu denen, die bereit und in der Lage waren zu zahlen. Als Kaiser Hirohito am 15. August 1945 über das Radio die Kapitulation Japans verkündete, hörten die Yakuza-Bosse diese Worte in ihren versteckten Büros und raucherfüllten Hinterzimmern. Für sie bedeutete das Ende des Krieges nicht Niederlage, sondern Gelegenheit. Sie hatten die Strukturen, die Netzwerke und die Erfahrung, um in dem Chaos zu gedeihen, das folgen würde. In den stillen Stunden nach der Kapitulation, als eine ganze Nation in Schock erstarrte und die Zukunft ungewisser war als je zuvor, machten sich die Männer der Schatten bereit für ihr größtes Abenteuer. Sie hatten Krieg und Zerstörung überlebt, hatten sich an die sich wandelnden Bedürfnisse der Zeit angepasst und dabei ihre Essenz bewahrt. Nun stand eine neue Ära bevor, eine, die ihre Fähigkeiten auf eine Weise testen würde, die sie sich nie hätten vorstellen können. Der Phönix Japan war bereit, aus seiner eigenen Asche aufzusteigen, und die Yakuza würden dabei eine Rolle spielen, die ihre kühnsten Träume übertreffen würde. Phönix aus der Asche. Nachkriegsrenaissance. 1445 bis 1555. Der 15. August 1445 markierte nicht nur das Ende des verheerendsten Krieges der Menschheitsgeschichte, sondern auch den Beginn einer der außergewöhnlichsten Transformationen, die ein Land je erlebt hatte. Als Kaiser Hirohitos Stimme über die Radiowellen flackerte und die Kapitulation Japans verkündete, brach eine Welt zusammen, die für Millionen das einzige Leben gewesen war, das sie kannten. Stellen Sie sich vor, wie das Land in den Tagen nach der Kapitulation aussah. Städte, die einst stolze Zentren der Kultur und des Handels gewesen waren, lagen in Trümmern. Tokio, Osaka, Yokohama, sie alle waren Mondlandschaften aus verkohltem Holz und zerbrochenem Beton. In den Straßen wandelten Menschen wie Geister umher, ihre Gesichter gezeichnet von Hunger, Verlust und der existenziellen Verwirrung einer Nation, die ihre gesamte Identität verloren hatte. Das japanische Imperium, das sich einst von der Mandschurei bis zu den Salomonen erstreckt hatte, schrumpfte auf die vier Hauptinseln zusammen. Millionen von Soldaten und Zivilisten kehrten aus den ehemaligen Kolonien zurück. Heimatlose Seelen in einem Land, das selbst seine Heimat verloren hatte. Die Infrastruktur lag in Trümmern. Die Wirtschaft existierte praktisch nicht mehr. Und das gesamte gesellschaftliche Gefüge war so zerrissen wie die Flaggen, die noch vor wenigen Monaten stolz im Wind geweht hatten. In diesem Chaos der Verzweiflung und des Zusammenbruchs fanden die Yakuza ihre historische Stunde. Wie Phönixe, die aus der Asche ihrer zerstörten Welt aufstiegen, erkannten sie instinktiv, dass große Katastrophen auch große Möglichkeiten schaffen. Die alten Machtstrukturen waren verschwunden. Die Polizei war demoralisiert und überlastet. Und die neuen amerikanischen Besatzer verstanden noch nicht die komplexen Schichten der japanischen Gesellschaft. General Douglas MacArthur, der neue Shogun der amerikanischen Besatzung, regierte vom Daiichi-Gebäude aus über ein Land, das er als Tabula Rasa betrachtete. Eine leere Tafel, auf die eine neue demokratische Gesellschaft geschrieben werden konnte. Doch was er und seine Stäbe nicht verstanden war, dass unter der Oberfläche der Verwüstung die alten Netzwerke still und zäh weiter existierten. Die Yakuza hatten jahrzehntelang gelernt, zu überleben, zu adaptieren und zu gedeihen. Nun, in der größten Krise der japanischen Geschichte, bewiesen sie ihre wahre Meisterschaft. In den Trümmern der Städte entstanden wie durch Magie organisierte Märkte, wo alles zu haben war, was das Überleben ermöglichte, wenn man wusste, wen man fragen musste und den richtigen Preis zu zahlen bereit war. Kazuo Taoka, der in den Kriegsjahren zu einer Schlüsselfigur der Yamaguchi-Gumi aufgestiegen war, erkannte die Zeichen der Zeit mit der Klarheit eines Adlers, der über dem Schlachtfeld kreist. Während andere noch über den Verlust des Krieges trauerten, begann er bereits, das Fundament für ein neues Reich zu legen. In den rauchenden Ruinen von Kobe, wo einst stolze Handelshäuser gestanden hatten, schuf er ein Netzwerk aus Schwarzmarktoperationen, das sich wie ein Spinnennetz über die gesamte Kansai-Region ausbreitete. Der Schwarzmarkt war nicht nur ein Ort des Handels, er war das Herzstück des Überlebens. Während die offizielle Wirtschaft in den Kinderschuhen steckte und die Rationen kaum zum Leben reichten, sorgten die Yakuza dafür, dass Reis, Zucker, Zigaretten und Medikamente ihren Weg zu denen fanden, die sie brauchten. Ein Beutel Reis konnte den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten und die Männer der Schatten wurden zu den stillen Rettern einer verzweifelten Bevölkerung. In den verwinkelten Gassen von Ueno und Asakusa entstanden ganze Parallelstädte aus Bretterbuden und Wellblechhütten, wo das Leben nach seinen eigenen Regeln funktionierte. Hier traf sich alles, was Japan zu bieten hatte. Ehemalige Offiziere, die ihre Orden gegen Nahrung tauschten, Geishas, die neue Wege finden mussten zu überleben, Kriegsweisen, die sich zu Gangs zusammenschlossen und Geschäftsleute, die in den Trümmern nach Gelegenheiten suchten. Die Amerikaner, die mit dem besten Willen eine neue Ordnung schaffen wollten, fanden sich konfrontiert mit einem System, das sie weder verstehen noch kontrollieren konnten. Je mehr sie gegen den Schwarzmarkt vorgingen, desto raffinierter und unsichtbarer wurde er. Die Yakuza, die seit Jahrhunderten im Schatten operiert hatten, waren Meister der Kunst, gleichzeitig sichtbar und unsichtbar zu sein. Besonders faszinierend war die Art, wie sie sich an die neuen Herrscher anpassten. Viele Yakuza-Bosse begannen, rudimentäres Englisch zu lernen und ihre Geschäfte auf die Bedürfnisse der amerikanischen Soldaten auszurichten. In den Unterhaltungsvierteln entstanden Bars und Clubs, die speziell für die GIs konzipiert waren. Oasen der Zerstreuung in einer fremden Welt, wo amerikanische Soldaten für einen Abend vergessen konnten, dass sie Besatzer in einem besiegten Land waren. Die Yakuza wurden zu Kulturvermittlern zwischen zwei Welten, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Sie organisierten nicht nur Vergnügungen, sondern auch praktische Dienste. Übersetzung, Transport, sogar Schutz für amerikanische Einrichtungen. In einer ironischen Wendung der Geschichte arbeiteten die Erben der Samurai-Tradition nun mit den Eroberern zusammen, um eine neue Ordnung zu schaffen. Als die koreanische Halbinsel 1950 in Flammen aufging und amerikanische Truppen wieder in den Krieg zogen, wurden die Yakuza zu wichtigen Logistikpartnern. Ihre Häfen und Lagerhäuser, ihre Transportnetzwerke und ihr Verständnis für diskrete Geschäfte machten sie zu unverzichtbaren, wenn auch stillen Verbündeten der Kriegsanstrengungen. In diesen Jahren der Transformation entstanden auch die ersten modernen Yakuza-Strukturen. Die chaotischen Nachkriegsjahre hatten eine natürliche Selektion geschaffen. Nur die stärksten, klügsten und anpassungsfähigsten Organisationen überlebten. Aus dem Kampf ums Überleben erwuchsen die großen Familien, die Japan für Jahrzehnte prägen sollten. Die Yamaguchi-Gumi unter Taoka, die Sumiyoshi-Ika in Tokio und die aufstrebende Inagawa-Kai begannen sich nicht mehr nur als kriminelle Banden zu verstehen, sondern als komplexe Organisationen mit eigenen Kulturen, Traditionen und Geschäftsphilosophien. Sie entwickelten Codes und Strukturen, die sowohl die alten Yakuza-Traditionen ehrten, als auch den Anforderungen der neuen Zeit gerecht wurden. Als die 1950 Jahre begannen und Japan langsam aus den Trümmern aufzusteigen begann, hatten die Yakuza ihre Position als unverzichtbare Bestandteile der Gesellschaft etabliert. Sie waren nicht mehr nur Außenseiter oder Parasiten, sie waren zu einer Art alternative Regierung geworden, die dort funktionierte, wo der offizielle Staat versagte. Der Phönix Japan war bereit für seinen nächsten Flug. Und die Yakuza würden bei diesem Aufstieg eine Rolle spielen, die weit über ihre kühnsten Träume hinausging. Die goldenen Jahre. Wirtschaftswunder. 1555 bis 1960. Die späten 1550 Jahre brachen über Japan herein, wie der erste Sonnenstrahl nach einem endlos langen Winter. Das Land, das noch ein Jahrzehnt zuvor in Trümmern gelegen hatte, begann sich mit einer Geschwindigkeit zu transformieren, die selbst die kühnsten Träumer überraschte. Es war der Beginn dessen, was Historiker später das japanische Wirtschaftswunder nennen würden. Eine beispiellose Periode des Wachstums, die eine ganze Nation von den Knien auf die Füße und schließlich in die Riege der Weltmächte katapultierte. Stellen Sie sich Tokio im Jahr 1958 vor. Eine Stadt, die sich täglich neu erfand, wo jeden Morgen neue Wolkenkratzer in den Himmel wuchsen und jeden Abend neue Neonlichter die Nacht erleuchteten. Die Straßen, die noch vor wenigen Jahren von Ochsenkarren und Fahrrädern dominiert worden waren, füllten sich nun mit glänzenden Automobilen und elektrischen Straßenbahnen. In der Luft lag die Elektrizität des Fortschritts, gemischt mit dem Duft von gegrilltem Fisch und den Dämpfen der rauchenden Schornsteine neuer Fabriken. Für die Yakuza waren dies nicht nur goldene Jahre, es waren die Jahre ihrer ultimativen Legitimation. Wie geschickte Gärtner, die den richtigen Moment erkannt hatten, um ihre Samen zu pflanzen, ernteten sie nun die Früchte jahrzehntelanger Geduld und strategischer Planung. Das Wirtschaftswunder bot ihnen Gelegenheiten, von denen ihre Großväter in den düsteren Gassen der Edo-Zeit nicht zu träumen gewagt hätten. Kazuo Taoka, inzwischen der unbestrittene Oyabun der Yamaguchi-Gumi, war zu einer Figur von fast mythischen Dimensionen geworden. Mit seinem scharf geschnittenen Gesicht und den durchdringenden Augen eines Raubvogels verkörperte er die neue Generation von Yakuza-Führern. Männer, die gleichermaßen in den traditionellen Ehrkodizes verwurzelt und in den modernen Geschäftspraktiken versiert waren. Unter seiner Führung verwandelte sich die Yamaguchi-Gumi von einer regionalen Organisation in Kansai zu einem nationalen Phänomen. Die Bauindustrie wurde zum Goldrausch der Yakuza. Als Japan sich darauf vorbereitete, die Olympischen Spiele von 1964 auszurichten, verwandelte sich das ganze Land in eine gigantische Baustelle. Autobahnen durchschnitten Berge, Stadien erhoben sich aus dem Nichts und ganze Stadtteile wurden über Nacht neu erschaffen. Die Yakuza mit ihren etablierten Netzwerken und ihrer Fähigkeit, Arbeitskräfte zu mobilisieren, wurden zu unverzichtbaren Partnern dieser Transformation. Stellen Sie sich vor, wie Taoka in seinem bescheidenen Büro in Kobe saß, umgeben von Stapeln von Verträgen und Bauplänen, während seine Lieutenants Berichte über Projekte von Hokkaido bis Kyushu brachten. Seine Organisation war nicht mehr nur eine Familie von Straßenkämpfern, sie war zu einem Wirtschaftsimperium geworden, das seine Finger in jeden Aspekt des japanischen Booms streckte. Das Pachinko-Geschäft erlebte in diesen Jahren seine goldene Blütezeit. Diese einzigartig japanischen Spielhallen, wo Millionen von Stahlkugeln in hypnotischen Kaskaden durch bunte Automaten tanzten, wurden zu den Kathedralen der neuen Konsumgesellschaft. Der rhythmische Klang der fallenden Kugeln wurde zur Soundtrack des Wirtschaftswunders. Und die Yakuza, die diese Industrie von Anfang an kontrolliert hatten, schwammen buchstäblich in einem Meer aus Stahlkugeln und Profit. In den schimmernden Unterhaltungsvierteln von Ginza und Kabukicho entstanden Welten des Luxus und der Dekadenz, die selbst die Fantasien der Märchen aus Tausend und einer Nacht übertrafen. Hostessenbars, wo schöne Frauen in Abendkleidern müde Geschäftsmänner unterhielten, Kabarettclubs mit Shows, die die Grenzen zwischen Kunst und Erotik verwischten und exklusive Restaurants, wo ein einziges Mal mehr kostete, als ein Arbeiter in einem Monat verdiente. Die Yakuza waren die unsichtbaren Architekten dieser Vergnügungspaläste. Sie sorgten für Sicherheit, regelten Streitigkeiten, vermittelten Talente und schufen eine Atmosphäre kontrollierter Hedonismus, in der sich Japans neue Elite entspannen konnte. Ihre Büros, oft bescheiden aussehende Räume über Nudelbuden oder hinter unscheinbaren Türen, wurden zu Machtzentren, wo Millionen Yen-Deals mit einem Handschlag besiegelt wurden. Doch vielleicht am faszinierendsten war die Art, wie die Yakuza begannen, sich selbst zu legitimieren und zu institutionalisieren. Sie gründeten offizielle Büros mit Firmenschildern an der Tür, druckten Visitenkarten und begannen, sich als Wirtschaftsorganisationen oder Sicherheitsfirmen zu präsentieren. Diese Transformation war nicht nur kosmetisch, sie spiegelte eine fundamentale Veränderung in ihrem Selbstverständnis wider. Die Beziehung zwischen Yakuza und der etablierten Gesellschaft wurde in diesen Jahren zu einem komplexen Tanz der gegenseitigen Abhängigkeit. Politiker brauchten sie für Wahlkampforganisation und Crowd Control bei Veranstaltungen. Geschäftsleute verließen sich auf ihre Dienste bei Arbeitsstreitigkeiten und schwierigen Verhandlungen. Sogar die Polizei entwickelte eine Art Arbeitsverhältnis mit ihnen. Sie tolerierten ihre Aktivitäten, solange sie bestimmte Grenzen nicht überschritten und bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung halfen. Diese Jahre sahen auch die Entstehung der großen Yakuza-Kriege, die wie Gewitter über die Unterwelt hinwegfegten. Der berühmteste war der Konflikt zwischen der Yamaguchi-Gumi und der Kansai-basierten Honjo-Ika. Ein epischer Kampf um Territorium und Einfluss, der sich über Jahre hinzog und die Straßen von Osaka und Kobe zu Schlachtfeldern machte. Doch selbst diese Gewalt hatte eine seltsame Ordnung. Sie folgte Regeln und Protokollen, die so alt waren wie die Yakuza selbst. Taoka verstand besser als jeder andere, dass wahre Macht nicht aus Gewalt, sondern aus Einfluss erwuchs. Er kultivierte Beziehungen zu Politikern, Geschäftsleuten und sogar ausländischen Diplomaten. Seine legendären Bankette, wo Kabinettminister neben berüchtigten Unterweltbossen speisten, wurden zu Symbolen der komplexen Realität des modernen Japan. Als die 1960er Jahre zu Ende gingen und Japan sich darauf vorbereitete, in die 1760er Jahre einzutreten, hatten die Yakuza eine Position erreicht, die ihre Gründerväter aus der Edo-Zeit niemals für möglich gehalten hätten. Sie waren nicht mehr nur Kriminelle oder Außenseiter, sie waren zu einer Institution geworden, so japanisch wie Kirschblüten oder Teezeremonien. Die goldenen Jahre hatten sie nicht nur reich gemacht, sondern auch mächtig. Doch wie alle goldenen Zeitalter trug auch dieses die Samen seiner eigenen Transformation in sich. Die Welt veränderte sich, neue Herausforderungen entstanden am Horizont und die Yakuza würden sich einmal mehr beweisen müssen als Meister der Anpassung und des Überlebens. Das Wirtschaftswunder war zu Ende gegangen, aber die Geschichte der Yakuza war weit davon entfernt, beendet zu sein. Diese Jahre sahen auch die Entstehung der großen Yakuza-Kriege, die wie Gewitter über die Unterwelt hinwegfegten. Der berühmteste war der Konflikt zwischen der Yamaguchi-Gumi und der Kansai-basierten Honjo-Ika. Ein epischer Kampf um Territorium und Einfluss, der sich über Jahre hinzog und die Straßen von Osaka und Kobe zu Schlachtfeldern machte. Doch selbst diese Gewalt hatte eine seltsame Ordnung. Sie folgte Regeln und Protokollen, die so alt waren wie die Yakuza selbst. Taoka verstand besser als jeder andere, dass wahre Macht nicht aus Gewalt, sondern aus Einfluss erwuchs. Er kultivierte Beziehungen zu Politikern, Geschäftsleuten und sogar ausländischen Diplomaten, seine legendären Bankette. Wo Kabinettminister neben berüchtigten Unterweltbossen speisten, wurden zu Symbolen der komplexen Realität des modernen Japan. Als die 1960er Jahre zu Ende gingen, und Japan sich darauf vorbereitete, in die 1760er Jahre einzutreten, hatten die Yakuza eine Position erreicht, die ihre Gründerväter aus der Edo-Zeit niemals für möglich gehalten hätten. Sie waren nicht mehr nur Kriminelle oder Außenseiter, sie waren zu einer Institution geworden, so japanisch wie Kirschblüten oder Teezeremonien. Die goldenen Jahre hatten sie nicht nur reich gemacht, sondern auch mächtig. Doch wie alle goldenen Zeitalter trug auch dieses die Samen seiner eigenen Transformation in sich. Die Welt veränderte sich, neue Herausforderungen entstanden am Horizont und die Yakuza würden sich einmal mehr beweisen müssen als Meister der Anpassung und des Überlebens. Das Wirtschaftswunder war zu Ende gegangen, aber die Geschichte der Yakuza war weit davon entfernt, beendet zu sein. Krieg der Drachen, große Clankriege. 1760 bis 1985. Die 1760er Jahre brachen über Japan herein wie ein Sturm, der unter der glänzenden Oberfläche des Wirtschaftswunders brodelte. Das Land, das sich in den goldenen Jahren der 1960er an seinem eigenen Erfolg berauscht hatte, sah sich plötzlich neuen Realitäten gegenüber, der Ölkrise von 1973, gesellschaftlichen Umbrüchen und einer Generation junger Menschen, die die alten Werte in Frage stellte. Doch nirgends waren diese tektonischen Verschiebungen so dramatisch spürbar wie in der verborgenen Welt der Yakuza, wo sich ein Krieg zusammenbraute, der das Gleichgewicht der Macht für immer verändern würde. Stellen Sie sich das Japan dieser Zeit vor. Neonlichter flackerten noch immer in den Unterhaltungsvierteln. Aber ihr Glanz war gedämpft von einer neuen Unsicherheit. In den Straßen von Osaka und Kobe, wo einst Geschäfte mit Handschlägen besiegelt worden waren, herrschte nun eine Spannung, die so dicht war wie der Smog über den Industriegebieten. Die verschiedenen Yakuza-Familien, die jahrzehntelang in einer Art bewaffnetem Frieden koexistiert hatten, begannen ihre Grenzen neu zu vermessen und ihre Ambitionen zu schärfen. Kazuo Taoka, der unumstrittene Kaiser der Yamaguchi-Gumi, saß in seinem spartanisch eingerichteten Büro in Kobe und spürte die Veränderungen wie ein alter Seemann, der einen Sturm riechen kann, bevor die ersten Wolken am Horizont erscheinen. Unter seiner eisenharten Führung war die Yamaguchi-Gumi zur mächtigsten Yakuza-Organisation Japans geworden. Ein Koloss mit über 10.000 Mitgliedern, der seine Tentakel in jeden Winkel der japanischen Wirtschaft gestreckt hatte. Doch Größe bringt nicht nur Macht, sondern auch Feinde mit sich. In den rauchigen Hinterzimmern der konkurrierenden Organisationen, der Sumiyoshi Ika in Tokio, der Inagawa Kai in Yokohama und kleinerer, aber ebenso ehrgeiziger Gruppen flüsterten Männer über Taokas wachsenden Einfluss und die Notwendigkeit, seine Expansion zu stoppen, bevor sie unstoppbar wurde. Der erste Funke entzündete sich 1972 in einem scheinbar harmlosen Streit um Schutzgeld in einem Pachinko-Parlor in Ashiya. Was als lokaler Konflikt begann, eskalierte schnell zu einem Flächenbrand, als die verschiedenen Familien ihre Loyalitäten und Allianzen mobilisierten. In den folgenden Monaten verwandelten sich die Straßen der Kansai-Region in ein Schlachtfeld, wo Ehre mit Blut gewaschen und Territorien mit Gewalt verteidigt wurden. Die Medien, die bis dahin die Yakuza als eine Art folkloristische Kuriosität behandelt hatten, erwachten plötzlich zu der Realität ihrer Macht und Brutalität. Schlagzeilen über Schießereien in belebten Vierteln, Bombenanschläge auf Clanbüros und mysteriöse Verschwinden prominenter Unterbosse füllten die Zeitungen. Die japanische Öffentlichkeit, die lange Zeit eine Art romantisierte Toleranz gegenüber den notwendigen Übeln der Yakuza gehegt hatte, begann sich unwohl zu fühlen. Taoka selbst wurde 1978 zum Ziel eines Attentats, das Japan erschütterte. An einem schwülen Augustabend, als er ein traditionelles Festival in Kyoto besuchte, eröffnete ein Attentäter das Feuer. Obwohl Taoka überlebte, war die Botschaft klar. Niemand war unantastbar, nicht einmal der mächtigste Yakuza-Boss des Landes. Seine Verletzungen zwangen ihn, sich aus dem aktiven Geschäft zurückzuziehen und hinterließen ein Machtvakuum, das die bereits instabile Situation weiter anheizte. Der Kampf um Taokas Nachfolge verwandelte die Yamaguchi-Gumi in ein Schlangennest rivalisierender Ambitionen. Verschiedene Leutnants und Unterbosse positionierten sich für die Macht, jeder mit seinen eigenen Allianzen und Visionen für die Zukunft der Organisation. Hiromasa Matsunaga, ein Mann mit der Kälte eines Winters in Hokkaido und der Berechnung eines Schachmeisters, schien der wahrscheinlichste Nachfolger. Doch seine Ernennung löste weitere Spannungen aus. Die Konkurrenz nutzte diese inneren Streitigkeiten gnadenlos aus. Die Sumiyoshi Ika, angeführt von dem verschlagenen Hisayuki Machi, begann eine systematische Kampagne, um die Yamaguchi-Gumi-Operationen in Tokio zu untergraben. Gleichzeitig formierte die Inagawa Kai unter Susumu Ishii eine Allianz mit kleineren Gruppen, um ein Gegengewicht zur Macht aus Kansai zu schaffen. Was folgte, war ein Jahrzehnt des Kampfes, das die japanische Unterwelt für immer veränderte. Es war nicht mehr der ehrenwerte Kampf der alten Samurai oder die ritualisierten Duelle der traditionellen Yakuza. Dies war moderner Krieg. Geführt mit Maschinenpistolen statt Schwertern, mit Autobomben statt Duellen bei Sonnenaufgang. Die Straßen von Osaka wurden zu einem urbanen Dschungel, wo jede Ecke Gefahr bergen konnte. Clanbüros wurden zu Festungen umgebaut, mit verstärkten Türen, kugelsicheren Fenstern und bewaffneten Wachen, die rund um die Uhr patrouillierten. Normale Geschäftsleute lernten, die Zeichen der Spannung zu lesen, wenn die Hostessenbars früh schlossen oder die Pachinko-Parlors plötzlich leer waren, wussten sie, dass wieder ein Sturm braute. Besonders brutal war der Konflikt um die Kontrolle der Häfen. Diese lebenswichtigen Adern des japanischen Handels waren nicht nur wegen der legitimen Geschäfte wertvoll, sondern auch wegen der unzähligen Möglichkeiten für Schmuggel und andere illegale Aktivitäten. Der Hafen von Kobe, traditionell Yamaguchi-Gumi-Territorium, wurde zum Epizentrum eines Krieges, der sich über Monate hinzog und Dutzende von Opfern forderte. Die Polizei, lange Zeit bereit, die Yakuza-Aktivitäten zu tolerieren, solange sie innerhalb bestimmter Grenzen blieben, sah sich nun gezwungen zu handeln. Die öffentliche Empörung und der internationale Druck, Japan wollte als zivilisierte Nation wahrgenommen werden, ließen keine andere Wahl. Groß angelegte Razzien und Verhaftungen folgten, doch sie schienen nur Öl ins Feuer zu gießen. Ironie des Schicksals war, dass dieser Krieg, der so viel Zerstörung brachte, auch eine neue Generation von Yakuza-Führern hervorbrachte. Männer wie Yoshinori Watanabe, der schließlich die Führung der Yamaguchi-Gumi übernehmen würde, und Shigeo Nishiguchi von der Sumiyoshi-Kai bewiesen in diesen dunklen Jahren ihre Fähigkeiten nicht nur als Krieger, sondern auch als Strategen und Visionäre. Als die 1980er Jahre anbrachen und die unmittelbare Gewalt nachließ, war die Landkarte der japanischen Unterwelt neu gezeichnet worden. Die Yamaguchi-Gumi hatte nicht nur überlebt, sondern war gestärkt aus dem Konflikt hervorgegangen, konsolidierter und disziplinierter als je zuvor. Ihre Rivalen, obwohl geschlagen, waren nicht vernichtet, sondern hatten gelernt, in einer neuen Realität zu operieren. Der Krieg der Drachen war zu Ende, aber seine Lektionen hallten noch lange nach. Die Yakuza hatten gelernt, dass die alten Wege des Ehrenkampfes in der modernen Welt nicht mehr ausreichten. Sie mussten sich anpassen oder untergehen. Eine Lektion, die sie bald wieder brauchen würden, als noch größere Herausforderungen am Horizont auftauchten. Dann der Staat schlägt zurück. Anti-Boryokudan-Ära, 1985 bis 1995. Die Mitte der 80er Jahre markierte einen Wendepunkt in der langen, komplexen Beziehung zwischen dem japanischen Staat und den Yakuza. Wie ein Drache, der plötzlich aus seinem jahrhundertealten Schlummer erwacht, erhob sich die Regierung mit einer Entschlossenheit, die selbst die erfahrensten Yakuza-Bosse überraschte. Der Wind des Wandels wehte durch die marmornen Korridore der Macht in Tokio und er trug den Geruch des Krieges mit sich. Nicht des traditionellen Kampfes zwischen rivalisierenden Clans, sondern eines existenziellen Konflikts zwischen Ordnung und Chaos. Zwischen dem modernen Rechtsstaat und den Schatten der Vergangenheit. Die Saat für diese Revolution war während der blutigen Clankriege der 1960ern gesät worden. Die japanische Öffentlichkeit, die jahrhundertelang eine Art romantisierte Toleranz gegenüber den Yakuza gehegt hatte, war erschüttert von der rohen Gewalt, die ihre Straßen überschwemmt hatte. Fernsehbilder von Schießereien in belebten Vierteln, von Bombenanschlägen, die unschuldige Passanten verletzten, und von einer Spirale der Vergeltung, die keine Grenzen zu kennen schien, hatten das öffentliche Bewusstsein verändert. Stellen Sie sich vor, wie in den eleganten Konferenzräumen des Justizministeriums, hoch über den geschäftigen Straßen von Kasumigaseki, eine neue Generation von Bürokraten und Gesetzgebern saß. Diese Männer, erzogen in den Idealen der Nachkriegsdemokratie und beeinflusst von internationalen Standards der Rechtsstaatlichkeit, betrachteten die Yakuza nicht mehr als ein notwendiges Übel oder einen folkloristischen Überrest, sondern als eine direkte Bedrohung für Japans Ansehen als moderne, zivilisierte Nation. Der erste Schlag kam 1982 mit der Verabschiedung verstärkter Antimonopolgesetze, die speziell darauf abzielten, die Yakuza aus legitimen Geschäftsbereichen zu verdrängen. Doch dies war nur ein Vorspiel zu dem, was kommen sollte. Das wahre Erdbeben ereignete sich am 1. März 1992, als das Boryokudan Countermeasures Law, das Antigewaltgruppengesetz, in Kraft trat. Ein legislativer Tsunami, der die Grundlagen der Yakuza-Welt erschütterte. Dieses Gesetz war nicht nur eine weitere Sammlung von Paragraphen, es war eine Kriegserklärung. Zum ersten Mal in der japanischen Geschichte wurden bestimmte Organisationen offiziell als Boryokudan, Gewaltgruppen. Designiert ein Etikett, das sie praktisch zu Staatsfeinden machte. Die großen Familien Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai, Inagawa-kai und andere fanden sich plötzlich auf einer Liste wieder, die sie mit Terrororganisationen gleichstellte. Yoshinori Watanabe, der charismatische fünfte Oyabun der Yamaguchi-gumi, saß in seinem traditionell eingerichteten Büro in Kobe und studierte die neuen Gesetze mit der Sorgfalt eines Generals, der Schlachtpläne analysiert. Mit seinem ruhigen Auftreten und seinem scharfen Verstand hatte er die Organisation durch die turbulenten 80er Jahre geführt, aber diese neue Herausforderung war anders als alles, womit er sich zuvor konfrontiert gesehen hatte. Das Gesetz war teuflisch in seiner Einfachheit und verheerend in seiner Wirkung. Es machte nicht nur bestimmte Aktivitäten illegal, sondern kriminalisierte die bloße Mitgliedschaft in designierten Organisationen. Ein Yakuza konnte nun verhaftet werden. Nicht für das, was er getan hatte, sondern für das, was er war. Es war, als würde man versuchen, den Schatten zu verhaften, während er noch am Körper hängt. Die unmittelbaren Auswirkungen waren dramatisch. Razzien wurden zu einem täglichen Ereignis, nicht mehr die gelegentlichen, fast zeremoniellen Operationen der Vergangenheit, sondern systematische, unbarmherzige Kampagnen. Polizisten in kugelsicheren Westen stürmten Clanbüros, beschlagnahmten Computer und Akten, verhafteten Mitglieder wegen Vergehen, die früher als Kavaliersdelikte gegolten hatten. Die Yakuza antworteten mit der einzigen Waffe, die ihnen in dieser neuen Ära zur Verfügung stand. Anpassung. Wie Wasser, das seinen Weg um Felsen findet, begannen sie ihre Strukturen und Operationen zu verändern. Viele offizielle Clanbüros verschwanden, ersetzt durch ein Netzwerk kleinerer, unauffälligerer Operationen. Die traditionellen Visitenkarten mit Clan-Zugehörigkeit wurden zu Sammlerstücken, da Mitglieder lernten, in der Anonymität zu operieren. Besonders raffiniert war die Art, wie sie ihre Geschäftsoperationen umstrukturierten. Legitime Unternehmen, die früher offen mit Yakuza-Organisationen verbunden waren, wurden zu komplexen Corporate-Strukturen umgestaltet, wo die wahren Eigentumsverhältnisse hinter Schichten von Holdinggesellschaften und Strohmännern verborgen waren. Ein Bauunternehmen, das früher stolz seine Yakuza-Verbindungen zur Schau gestellt hatte, wurde plötzlich zu einem Labyrinth aus Tochtergesellschaften und Joint Ventures. Die Auswirkungen auf die traditionelle Yakuza-Kultur waren tiefgreifend. Die alten Rituale und Zeremonien, die jahrhundertelang das Herzstück des Yakuza-Lebens gebildet hatten, mussten in den Untergrund gedrängt werden. Die großen Sakazuki-Zeremonien, bei denen neue Mitglieder in die Familie aufgenommen wurden, fanden nun nicht mehr in prachtvollen Bankettsälen statt, sondern in versteckten Räumen, abgeschirmt von der Öffentlichkeit und den wachsamen Augen der Strafverfolgung. Doch vielleicht am schmerzhaftesten war der Verlust des gesellschaftlichen Status. Jahrhundertelang hatten die Yakuza eine paradoxe Position in der japanischen Gesellschaft eingenommen, gefürchtet, aber respektiert, kriminell, aber ehrenvoll. Nun fanden sie sich gesellschaftlich geächtet wieder, ihre Kinder diskriminiert in Schulen, ihre Geschäfte boykottiert, ihre sehr Existenz zu einem Schandfleck erklärt. Die 1990 Jahre sahen eine beispiellose Exodus aus den Reihen der Yakuza. Männer, die ihr ganzes Leben der Organisation gewidmet hatten, begannen das Undenkbare zu tun, auszusteigen. Rehabilitationsprogramme, einst undenkbar in einer Kultur, die lebenslange Loyalität verherrlichte, begannen zu entstehen. Ehemalige Yakuza fanden sich in der bizarren Position wieder, Pressekow-Xu-Enzen abzuhalten, in denen sie ihr früheres Leben denunzierten. Dennoch überlebten die stärksten Organisationen. Die Yamaguchi-gumi unter Watanabes geschickter Führung passte sich an die neue Realität an, ohne ihre Essenz zu verlieren. Sie lernten, leiser zu operieren, subtiler zu sein, aber nicht weniger effektiv. Ihre Mitgliederzahlen schrumpften offiziell, aber ihre Macht blieb bestehen, nur besser versteckt. Die Ironie war nicht verloren. Ein Gesetz, das darauf abzielte, die Yakuza zu schwächen, machte sie in mancher Hinsicht gefährlicher. Ohne die alten Ehrenkodizes und öffentlichen Verantwortlichkeiten, die sie zuvor gezügelt hatten, begannen einige Gruppen, sich wie gewöhnliche kriminelle Organisationen zu verhalten. Der Verlust der traditionellen Strukturen führte manchmal zu mehr Gewalt, nicht weniger. Als die 1990 Jahre zu Ende gingen, war die Landschaft der japanischen Unterwelt für immer verändert. Der Staat hatte einen bedeutenden Sieg errungen, aber er hatte auch einen jahrhundertealten Gesellschaftsvertrag zerbrochen. Die Yakuza waren nicht verschwunden, sie hatten sich einfach tiefer in den Schatten zurückgezogen, bereit für die nächste Phase ihrer endlosen Evolution. Der Krieg zwischen Staat und Schatten war in eine neue Phase eingetreten und beide Seiten lernten noch immer die Regeln. Über die Grenzen. Internationale Expansion. 1995 bis 2005. Als die Jahrhundertwende näher rückte und das neue Millennium seine Schatten vorauswarf, stand Japan an einem Scheideweg seiner Geschichte. Die verlorene Dekade der 1990er Jahre hatte das einst unerschütterliche Vertrauen der Nation in ihr Wirtschaftswunder erschüttert, während gleichzeitig die Globalisierung wie eine mächtige Flutwelle über die Welt hinwegfegte und alle traditionellen Grenzen hinwegspülte. In diesem Sturm des Wandels erkannten die Yakuza eine Gelegenheit, die so groß war wie die Herausforderungen, denen sie gegenüberstanden. Die Chance, ihre jahrhundertealten Wurzeln zu verlassen und ihre Macht über die Meere hinweg auszudehnen. Stellen Sie sich vor, wie in den gedämpften Neonlichtern von Kabukicho, wo die letzten Salarimen des Tages ihre Sorgen in Sake ertränkten, eine neue Generation von Yakuza-Führern über Weltkarten gebeugt saß. Diese Männer, geschult in den alten Traditionen, aber getrieben von modernen Ambitionen, sahen über den pazifischen Horizont hinaus und erkannten, dass die Zukunft ihrer Organisationen nicht nur in den vertrauten Straßen von Tokio oder Osaka lag, sondern in den glitzernden Skylines von Los Angeles, den tropischen Stränden von Hawaii oder den geschäftigen Märkten von Manila. Die ironische Wendung der Geschichte war, dass ausgerechnet die Anti-Boryokutan-Gesetze, die darauf abzielten, die Yakuza zu schwächen, zu einem Katalysator für ihre Internationalisierung wurden. Als der Druck in Japan unerträglich wurde, begannen viele Organisationen nach Wegen zu suchen, ihre Aktivitäten zu diversifizieren und neue Territorien zu erschließen, wo die langen Arme der japanischen Justiz sie nicht erreichen konnten. Yoshinori Watanabe, der pragmatische Anführer der Yamaguchi-Gumi, war einer der ersten, der das Potenzial erkannte. In seinen privaten Räumen, geschmückt mit jahrhundertealten Kalligraphien und modernen Computern, orchestrierte er eine Expansion, die so durchdacht war wie die Invasion eines Generals. Hawaii, mit seiner großen japanischen Bevölkerung und seiner strategischen Lage zwischen Japan und dem amerikanischen Festland, wurde zu seinem ersten Ziel. Die hawaiianischen Inseln mit ihren palmengesäumten Stränden und der entspannten Atmosphäre tropischer Paradiese schienen auf den ersten Blick eine unwahrscheinliche Basis für Yakuza-Operationen zu sein. Doch unter der Oberfläche des Tourismus-Idylls brodelte eine komplexe Unterwelt aus Glücksspiel, Prostitution und organisiertem Verbrechen. Die Yakuza mit ihrer Expertise in diesen Bereichen und ihren tiefen Verbindungen zur japanischen Gemeinschaft fanden schnell ihren Platz. Die Expansion begann subtil, fast unsichtbar. Japanische Geschäftsmänner, die offiziell als Touristen oder Investoren kamen, etablierten kleine Unternehmen, Restaurants, Souvenirläden, kleine Hotels. Diese Geschäfte dienten als Fronten für komplexere Operationen. Geldwäsche, Glücksspiel und die Vermittlung von Unterhaltungsdienstleistungen für die wachsende Zahl japanischer Touristen, die nach Hawaii strömten. In Waikiki entstanden diskrete Clubs, wo japanische Besucher in vertrauter Atmosphäre entspannen konnten. Hostessen, oft junge Frauen aus Japan, die von Yakuza-kontrollierten Agenturen vermittelt wurden, boten Gesellschaft und Ablenkung. Pokerspiele und andere Formen des Glücksspiels blühten in den Hinterzimmern dieser Etablissements auf, wobei die Grenzen zwischen legal und illegal so verschwommen waren wie der Horizont zwischen Himmel und Meer. Kalifornien mit seiner riesigen asiatischen Bevölkerung und seinen weitläufigen Häfen wurde zum nächsten großen Ziel. Los Angeles, bereits ein Schmelztiegel verschiedener krimineller Organisationen, bot den Yakuza Möglichkeiten, die sie in Japan niemals gehabt hätten. In Little Tokyo und anderen japanischen Vierteln etablierten sie Operationen, die von traditionellen Schutzgelderpressungen bis hin zu sophistizierten Finanzbetrügereien reichten. Die Häfen von Long Beach und San Pedro wurden zu Einfallstoren für ein neues Kapitel des Yakuza-Geschäfts. Container aus Japan, offiziell gefüllt mit Elektronik oder Automobilen, trugen manchmal wertvollere und gefährlichere Fracht. Methamphetamine, in japanischen Labors hergestellt und nach Amerika geschmuggelt, wurde zu einer neuen Goldgrube für die Organisationen, die lernten, in der globalisierten Welt des Drogenhandels zu navigieren. Doch vielleicht am faszinierendsten war die Art, wie die Yakuza begannen, mit anderen internationalen kriminellen Organisationen zu interagieren. In den schattigen Winkeln der Globalisierung trafen japanische Yakuza auf italienische Mafia, chinesische Triaden und russische Bratwas. Diese Begegnungen waren nicht immer friedlich. Territorialstreitigkeiten und kulturelle Missverständnisse führten manchmal zu gewalttätigen Konflikten. Ein besonders blutiger Vorfall ereignete sich 1997 in Las Vegas, als Mitglieder der Yamaguchi-Gumi mit russischen Gangstern wegen der Kontrolle über ein Casino-Geldwäscheoperation in Konflikt gerieten. Die anschließende Gewalt, die sich über mehrere Monate hinzog, zwang sowohl das FBI als auch Interpol zum Handeln und führte zu einer beispiellosen internationalen Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung. In Asien selbst expandierten die Yakuza in die boomenden Märkte von Südkorea, Taiwan und den Philippinen. Seoul, mit seiner komplexen Geschichte der japanisch-koreanischen Beziehungen, wurde zu einem besonders wichtigen Operationsfeld. Hier kollidierten jahrhundertealte kulturelle Spannungen mit modernen kriminellen Ambitionen, als Yakuza-Gruppen versuchten, Fuß zu fassen in einer Gesellschaft, die historisch gute Gründe hatte, japanischen Einfluss zu misstrauen. Die Philippinen mit ihrer strategischen Lage und ihren entspannten Regulierungen wurden zu einem bevorzugten Ziel für Yakuza-Operationen. Manilas Rotlichtviertel und Glücksspiel-Dens boten ideale Umgebungen für traditionelle Yakuza-Geschäfte, während die zahlreichen Inseln des Archipels Verstecke für komplexere Operationen boten. Der Aufstieg des Internets in den späten 1990ern eröffnete den Yakuza völlig neue Möglichkeiten. Cyberkriminalität, Online-Glücksspiel und digitale Geldwäsche wurden zu neuen Fronten in ihrem expandierenden Imperium. Von unscheinbaren Büros in Tokio aus konnten sie nun Operationen in der ganzen Welt koordinieren. Geld durch ein Labyrinth digitaler Transaktionen waschen und neue Formen des Betrugs entwickeln, die die traditionellen Strafverfolgungsbehörden überforderten. Die internationale Expansion brachte jedoch auch neue Herausforderungen mit sich. Die Yakuza, die jahrhundertelang in der relativ vorhersagbaren Umgebung Japans operiert hatten, mussten lernen, mit unterschiedlichen Rechtssystemen, Kulturen und Konkurrenten umzugehen. Ihre traditionellen Methoden der Konfliktlösung und Geschäftsführung funktionierten nicht immer in anderen Kontexten. Besonders schwierig war der Umgang mit amerikanischen Strafverfolgungsbehörden, die weit aggressiver und weniger kompromissbereit waren als ihre japanischen Kollegen. Das FBI und die DEA hatten kein Interesse an den traditionellen Ehrencodes der Yakuza und behandelten sie wie jede andere kriminelle Organisation. Dennoch, als das neue Jahrtausend anbrach, hatten die Yakuza erfolgreich den Sprung von einer rein japanischen Erscheinung zu einem globalen Phänomen geschafft. Sie hatten bewiesen, dass sie nicht nur Relikte einer feudalen Vergangenheit waren, sondern sich anpassen und in der modernen, vernetzten Welt gedeihen konnten. Die internationale Expansion der Yakuza war mehr als nur eine Geschäftsstrategie. Sie war ein Testament für ihre Überlebensfähigkeit und ihre Fähigkeit zur Evolution. In einer Zeit, als viele traditionelle Institutionen Japans unter dem Druck der Globalisierung zusammenbrachen, erwiesen sich die Yakuza als bemerkenswert anpassungsfähig, bereit, ihre jahrhundertealten Wurzeln zu nutzen, um in einer völlig neuen Welt zu florieren. Die Welt war ihr Schlachtfeld geworden. Und sie waren bereit für die Herausforderungen, die das neue Jahrhundert bringen würde. Digitale Schatten. Revolution des 21. Jahrhunderts. 2005 bis 2015. Das neue Jahrtausend brachte eine Revolution mit sich, die so tiefgreifend war wie der Übergang von der Edo-Zeit zur Meiji-Restauration. Doch diesmal waren es nicht schwarze Schiffe, die den Wandel ankündigten, sondern leuchtende Bildschirme und unsichtbare Datenströme. Die digitale Revolution fegte über Japan hinweg wie ein Tsunami aus Licht und Information. Und mit ihr kam eine Transformation der Yakuza-Welt, die so radikal war, dass selbst die erfahrensten Oyabun Schwierigkeiten hatten, ihre Tragweite zu begreifen. Stellen Sie sich Tokio im Jahr 2005 vor. Eine Stadt, die bereits das Epitome der Moderne zu sein schien, verwandelte sich erneut. In den Elektronikläden von Akihabara stapelten sich die neuesten Smartphones und Laptops wie glitzernde Schätze, während in den Internetcafés von Shibuya eine neue Generation junger Japaner ihre Nächte vor flimmernden Monitoren verbrachte. Die Welt wurde kleiner und gleichzeitig unendlich größer, als das Internet die letzten Barrieren zwischen den Kontinenten einriss. Für die Yakuza war diese digitale Dawn Age sowohl eine Gelegenheit als auch eine existenzielle Bedrohung. Jahrhundertelang hatten sie ihre Macht auf persönliche Beziehungen, territoriale Kontrolle und die physische Präsenz ihrer Mitglieder aufgebaut. Nun plötzlich entstand eine Welt, in der Geschäfte mit einem Klick abgewickelt, Identitäten mit wenigen Tastenanschlägen verändert und Vermögen durch unsichtbare Kanäle bewegt werden konnten. Shinobu Tsukasa, der 2005 die Führung der Yamaguchi Gumi übernahm, verkörperte diese neue Ära perfekt. Mit seinem scharfen Verstand und seiner Fähigkeit, sowohl die alten Traditionen zu respektieren, als auch moderne Innovationen zu umarmen, war er wie ein Brückenschlag zwischen zwei Welten. In seinem schlicht eingerichteten Büro in Kobe, wo traditionelle Kalligrafien an den Wänden hingen und gleichzeitig modernste Computer Sorrent ihre Arbeit verrichteten, orchestrierte er eine Transformation, die seine Organisation für das digitale Zeitalter rüstete. Die erste große Innovation kam in Form von Online-Glücksspieloperationen. Während die physischen Pachinko-Parlors unter zunehmendem regulatorischen Druck litten, eröffneten sich in der virtuellen Welt unbegrenzte Möglichkeiten. Server, die in Ländern mit laxen Gesetzen stationiert waren, konnten Millionen von japanischen Spielern bedienen, ohne dass eine einzige physische Präsenz in Japan erforderlich war. Die Gewinne flossen durch ein Labyrinth digitaler Transaktionen, die so komplex waren, dass selbst erfahrene Finanzermittler Schwierigkeiten hatten, ihnen zu folgen. Besonders raffiniert entwickelten sich die Methoden der Geldwäsche. Kryptowährungen, noch in ihren Kinderschuhen, wurden zu neuen Werkzeugen für Organisationen, die gelernt hatten, im Schatten zu operieren. Bitcoin, damals noch ein Kuriosum für Technikenthusiasten, bot den Yakuza Möglichkeiten, die sie in der traditionellen Finanzwelt niemals gehabt hätten. Transaktionen konnten pseudonym durchgeführt, Vermögen über Grenzen hinweg bewegt und komplexe Finanzstrukturen aufgebaut werden, die praktisch undurchdringlich waren für konventionelle Strafverfolgung. Die sozialen Medien, die Japan wie ein Lauffeuer erfassten, boten den Yakuza neue Wege der Kommunikation und Rekrutierung. Während die traditionellen Methoden der Mitgliederwerbung, persönliche Empfehlungen und Straßenrekrutierung unter dem Druck der Anti-Boryukudan-Gesetze schwieriger geworden waren, eröffneten Plattformen wie Mixi und später Twitter subtilere Möglichkeiten. Junge Menschen, die sich von der traditionellen japanischen Gesellschaft entfremdet fühlten, konnten Online-Gemeinschaften finden, die ihnen das Gefühl von Zugehörigkeit und Zweck boten. Doch die wahre Revolution lag in der Art, wie die Yakuza lernten, die digitale Infrastrukturen selbst zu nutzen und zu manipulieren. Cybererpressung wurde zu einer neuen Kunstform, bei der Unternehmen nicht mehr mit physischer Gewalt bedroht wurden, sondern mit der Zerstörung ihrer digitalen Existenz. Ein gut platzierter Cyberangriff konnte ein Unternehmen in Stunden ruinieren, ohne dass ein einziger Yakuza sein Büro verlassen musste. Die Expansion in den Bereich der Online-Pornografie und des Menschenhandels nahm ebenfalls neue, beunruhigende Dimensionen an. Während die traditionellen Rotlichtviertel unter verstärkter Überwachung litten, blühten Online-Plattformen auf, die weit schwieriger zu kontrollieren waren. Frauen aus ärmeren asiatischen Ländern wurden nicht mehr nur physisch nach Japan gebracht, sondern auch digital importiert durch Livestreaming-Services und andere Online-Plattformen. Besonders innovativ war die Art, wie die Yakuza begannen, legitime Online-Geschäfte zu unterwandern. E-Commerce-Plattformen, die das Rückgrat der neuen digitalen Wirtschaft bildeten, wurden zu Vehikeln für Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten. Scheinbar harmlose Online-Shops, die alles von Elektronik bis zu Designerkleidung verkauften, dienten als Fronten für komplexere Operationen. Die Globalisierung ihrer Operationen wurde durch die digitale Revolution exponentiell beschleunigt. Ein Yakuza-Boss in Osaka konnte nun in Echtzeit Operationen in Los Angeles koordinieren, Geld durch Singapur waschen und gleichzeitig Cyberangriffe gegen Ziele in Europa orchestrieren. Die Welt war nicht nur ihr Schlachtfeld geworden, sie war zu ihrem Büro geworden. Doch diese digitale Transformation brachte auch neue Vulnerabilitäten mit sich. Die Generation der Digital Natives, die in den 2000er Jahren in die Yakuza-Reihen eintrat, hatte oft andere Werte und Loyalitäten als ihre Vorgänger. Die traditionellen Rituale und Bindungen, die jahrhundertelang das Rückgrat der Yakuza-Organisationen gebildet hatten, verloren an Bedeutung in einer Welt, in der Identitäten fluid und Loyalitäten temporär sein konnten. Die Überwachungstechnologien, die gleichzeitig mit dem Internet aufkamen, stellten eine beispiellose Bedrohung dar. Während die Yakuza lernten, digitale Werkzeuge zu nutzen, lernten auch die Strafverfolgungsbehörden, sie zu bekämpfen. Gesichtserkennung, Datenanalyse und elektronische Überwachung machten es zunehmend schwierig, in der Anonymität zu operieren, die frühere Generationen als selbstverständlich betrachtet hatten. Das große Tohoku-Erdbeben von 2011 bot ein faszinierendes Beispiel dafür, wie die Yakuza ihre neuen digitalen Fähigkeiten mit ihren traditionellen Werten verbanden. Während die offizielle Reaktion auf die Katastrophe langsam und bürokratisch war, mobilisierten Yakuza-Organisationen ihre Netzwerke, sowohl digital als auch physisch, um Hilfe zu organisieren. Online-Plattformen wurden genutzt, um Hilfsgüter zu koordinieren, während traditionelle Yakuza-Werte der Gemeinschaftshilfe die Motivation lieferten. Diese Katastrophenhilfe war mehr als nur Altruismus. Sie war auch ein brillant orchestriertes PR-Manöver. In einer Zeit, in der ihr öffentliches Image auf einem historischen Tiefstand war, zeigten die Yakuza der japanischen Öffentlichkeit, dass sie mehr waren als nur Kriminelle. Sie waren, so argumentierten sie, ein integraler Bestandteil der japanischen Gesellschaft, der in Krisenzeiten zur Verfügung stand, wenn offizielle Kanäle versagten. Als die 2010er Jahre voranschritten, wurde klar, dass die digitale Revolution die Yakuza nicht vernichtet, sondern transformiert hatte. Sie hatten gelernt, in beiden Welten zu operieren, der physischen und der virtuellen, der traditionellen und der modernen. Diese Dualität machte sie in mancher Hinsicht mächtiger als je zuvor, aber auch vulnerabler für neue Arten von Angriffen und Herausforderungen. Die digitalen Schatten waren länger und dunkler geworden als je zuvor und die Yakuza hatten gelernt, sie zu ihrem Vorteil zu nutzen. Doch wie alle Revolutionen brachte auch diese neue Feinde und unvorhersehbare Konsequenzen mit sich, die die nächste Phase ihrer Evolution bestimmen würden. Moderne Herausforderungen. Überleben heute, 2015 bis 2025. Als die zweite Hälfte der 2010er Jahre anbrach, sah sich Japan einer Reihe von Herausforderungen gegenüber, die so komplex und vielschichtig waren wie ein traditionelles Origami-Kunstwerk. Die Gesellschaft alterte mit einer Geschwindigkeit, die selbst Demografen verblüffte. Die Wirtschaft stagnierte in einem Zustand, den Ökonomen als verlorene Jahrzehnte bezeichneten. Und eine neue Generation junger Japaner stellte die Grundfesten der traditionellen Werte in Frage. Für die Yakuza, diese ewigen Überlebenskünstler der japanischen Gesellschaft, bedeuteten diese Veränderungen nicht nur neue Geschäftsmöglichkeiten, sondern existenzielle Bedrohungen, die ihre jahrhundertealte Existenz in Frage stellten. Stellen Sie sich die Yakuza-Büros im Jahr 2015 vor. Räume, in denen traditionelle Tatami-Matten neben modernsten Computern lagen, wo alte Männer mit tätowierten Rücken über Smartphones gebeugt saßen und ihre Organisationen durch eine Welt navigierten, die sich schneller veränderte als je zuvor. Die Mitgliederzahlen, die einst stolze Zehntausende erreicht hatten, schrumpften wie Kirschblüten im Herbstwind. Laut offiziellen Statistiken war die Gesamtzahl der Yakuza-Mitglieder von über 180.000 in den 60er Jahren auf weniger als 26.000 im Jahr 2020 gefallen. Ein Rückgang, der die Führung aller großen Organisationen in schlaflose Nächte stürzte. Kenichi Shinoda, besser bekannt unter seinem Yakuza-Namen Shinobu Tsukasa, saß in seinem spartanischen Büro in Kobe und kontemplierte diese düsteren Zahlen. Als sechster Kumicho der Yamaguchi-Gumi hatte er die Organisation durch einige ihrer schwierigsten Jahre geführt. Doch die Herausforderungen der späten 2010er Jahre waren anders als alles, womit sich seine Vorgänger konfrontiert gesehen hatten. Es war nicht nur der Druck von außen, die Anti-Boryokudan-Gesetze, die internationale Überwachung, die gesellschaftliche Ächtung, sondern auch die Erosion von innen, die ihn am meisten beunruhigte. Die demografische Krise Japans traf die Yakuza mit besonderer Härte. Traditionell hatten sie ihre Mitglieder aus den Reihen der gesellschaftlichen Außenseiter rekrutiert. Schulabbrecher, junge Männer aus zerbrochenen Familien, solche, die in der rigiden japanischen Gesellschaft keinen Platz gefunden hatten. Doch die neue Generation junger Japaner hatte andere Optionen. Die Videospielindustrie, Anime-Produktion und die digitale Wirtschaft boten alternative Wege für Rebellen und Nonkonformisten. Warum sollte ein talentierter junger Mann sein Leben riskieren, indem er sich einer kriminellen Organisation anschloss, wenn er als YouTuber oder Gaming-Streamer berühmt werden konnte? Noch komplizierter wurde die Situation durch die Veränderung der japanischen Familienwerte. Die traditionelle IE-System, das Konzept der erweiterten Familie mit strikten hierarchischen Strukturen, war in der modernen japanischen Gesellschaft praktisch verschwunden. Junge Menschen suchten nicht mehr nach Vaterfiguren oder streng strukturierten Gemeinschaften, sie wollten Individualität, Flexibilität und Work-Life-Balance. Die Yakuza-Werte von lebenslanger Loyalität und bedingungslosem Gehorsam schienen Relikten aus einer fernen Vergangenheit zu sein. Die Wirtschaftskrise, die Japan seit den frühen 1990ern in ihrem Griff hielt, hatte paradoxe Auswirkungen auf die Yakuza-Operationen. Einerseits schufen wirtschaftliche Härten neue Möglichkeiten für illegale Geschäfte. Verzweifelte Menschen waren bereit, Risiken einzugehen, die sie in besseren Zeiten nie in Betracht gezogen hätten. Andererseits bedeutete weniger verfügbares Geld auch weniger Profit aus traditionellen Yakuza-Aktivitäten wie Schutzgeld und Glücksspiel. Besonders dramatisch war die Transformation der Pachinko-Industrie, die jahrzehntelang das Rückgrat der Yakuza-Finanzen gebildet hatte. Die Einführung strengerer Regulierungen kombiniert mit veränderten Freizeitgewohnheiten einer Generation, die ihre Unterhaltung zunehmend online suchte, führte zu einem drastischen Rückgang der Pachinko-Parlors. Viele der bunten, lärmenden Hallen, die einst die Soundtrack japanischer Städte gebildet hatten, standen nun leer oder waren zu Convenience Stores umgewandelt worden. Die Covid-19-Pandemie, die 2020 über die Welt hereinbrach, stellte die Yakuza vor völlig neue Herausforderungen. Als Japan in einen Zustand des Quasi-Lockdowns verfiel und die Grenzen schloss, brachen viele der internationalen Operationen zusammen, die in den vorangegangenen Jahrzehnten aufgebaut worden waren. Die Unterhaltungsindustrie, ein traditioneller Yakuza-Sektor, lag praktisch brach. Hostessenbars, Karaoke-Lokale und andere Vergnügungsstätten waren geschlossen oder operierten unter so strikten Beschränkungen, dass sie kaum profitabel waren. Doch wie Phönix aus der Asche zeigten die Yakuza erneut ihre bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit. Viele Organisationen pivotierten schnell in neue Geschäftsbereiche. Online-Services, die während der Pandemie boomten, wurden zu neuen Einnahmequellen. Lieferdienste, oft an der Grenze zwischen legal und illegal operierend, expandierten schnell. Cyberkriminalität, bereits ein wachsender Sektor, erlebte während der Pandemie einen weiteren Boom, da mehr Menschen als je zuvor online arbeiteten und lebten. Besonders interessant war die Art, wie einige Yakuza-Gruppen begannen, sich als Sozialunternehmen zu repositionieren. In den ärmeren Vierteln von Tokio und Osaka, wo staatliche Hilfe oft nicht ankam, sprangen Yakuza-Organisationen ein, um Bedürftigen zu helfen. Sie verteilten Masken und Desinfektionsmittel, organisierten Lebensmittellieferungen für ältere Menschen und boten sogar finanzielle Unterstützung für kleine Unternehmen, die von der Pandemie betroffen waren. Diese Aktivitäten waren nicht rein altruistisch. Sie dienten auch dazu, das öffentliche Image der Yakuza zu rehabilitieren und neue Formen der gesellschaftlichen Legitimität zu schaffen. In einer Zeit, in der die Regierung als ineffizient und die Gesellschaft als kalt wahrgenommen wurde, positionierten sich die Yakuza als eine Art alternatives Sozialsystem, das da war, wenn alles andere versagte. Die Spaltung der Yamaguchi-Gumi im Jahr 2015, die zur Entstehung der Kobe-Yamaguchi-Gumi führte, war ein weiteres Zeichen für die inneren Spannungen, die die Organisation plagten. Diese Spaltung war nicht nur ein Machtkampf zwischen verschiedenen Fraktionen, sondern spiegelte tiefere Meinungsverschiedenheiten über die Zukunftsrichtung der Organisation wider. Während einige Führer für eine Modernisierung und Internationalisierung plädierten, bestanden andere auf der Bewahrung traditioneller Werte und Praktiken. Die jüngeren Mitglieder, die in der digitalen Ära aufgewachsen waren, hatten oft wenig Verständnis für die jahrhundertealten Rituale und Traditionen. Sie sahen Effizienz und Profit als wichtiger an als Ehre und Loyalität. Diese Generationenkluft führte zu internen Konflikten, die manchmal in offener Gewalt mündeten, eine Ironie für Organisationen, die stolz auf ihre Fähigkeit waren, interne Dispute friedlich zu lösen. Gleichzeitig führten technologische Fortschritte zu neuen Vulnerabilitäten. Künstliche Intelligenz und Big-Data-Analyse gaben den Strafverfolgungsbehörden Werkzeuge an die Hand, die frühere Generationen von Yakuza-Führern nie hätten vorhersehen können. Gesichtserkennung machte Anonymität fast unmöglich, während Datenanalyse Verbindungen aufdeckte, die früher im Verborgenen geblieben wären. Die Kryptowährung-Revolution, die Yakuza anfangs begrüßt hatten, erwies sich als zweischneidiges Schwert, während sie neue Möglichkeiten für Geldwäsche und internationale Transaktionen bot, machte die Blockchain-Technologie auch alle Transaktionen permanent nachverfolgbar. Ein Albtraum für Organisationen, die jahrhundertelang in der Anonymität operiert hatten. Als die 2020er Jahre anbrachen, standen die Yakuza an einem Scheideweg. Die traditionellen Geschäftsmodelle funktionierten nicht mehr, die gesellschaftliche Basis erodierte und neue technologische Bedrohungen entstanden täglich. Doch wie ihre Vorfahren in der Edo-Zeit, die Meiji-Restauration und den Nachkriegsjahren, zeigten sie erneut ihre bemerkenswerte Fähigkeit zur Adaptation. Die Frage war nicht, ob sie überleben würden, das hatten sie bereits jahrhundertelang bewiesen, sondern wie sie aussehen würden, wenn sie aus dieser neuesten Transformation hervorgingen. Die Yakuza der 2020er Jahre waren bereits eine andere Spezies als ihre Vorgänger, und ihre Evolution war weit davon entfernt, abgeschlossen zu sein. In den stillen Stunden der Nacht, wenn die Neonlichter von Tokio wie Sterne in einem urbanen Himmel flackerten, arbeiteten diese modernen Erben einer jahrhundertealten Tradition daran, ihren Platz in einer Welt zu finden, die sich schneller veränderte als je zuvor –